Heute habe ich noch 24 Teams. Ich muss aber vor diesem Dienst fahren, noch die Frühchen untersuchen, die Desopressantin in die Poli abnehmen. Aber ich habe noch gar nichts gegessen und die Flasche Wasser ist immer noch voll. Das Besen muss aber bis Ende die Woche revidiert sein. Und Mist, der Ethikantrag muss bis Donnerstag eingereicht werden. Oh, der Dienstplan muss ich auch heute erstellen, falls ich einen Lücke zwischen den Notfallpatienten habe und die nächste Podcast muss auch noch aufgenommen werden. Oh Mann, ey, auf einmal sehe ich jetzt ein Geräuschleier. Was ist mit mir passiert? Oh, los, oh, während das...
Herzlich willkommen zu Ophthalmania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Heute sind wieder dabei Nina,
Mohammed,
den wir gerade schon in voller Aktion gehört haben.
Geht's wieder, Mohammed?
Tief atmen. Und ich bin auch wieder dabei, Patricia.
Ja, heute haben wir uns überlegt, wir möchten mit euch über die Chorioretinopathia centralis serosa sprechen, kurz CCS oder auch RCS. Und ursprünglich hat man so um 1866 das erste Mal dieses Krankheitsbild entdeckt und dachte aber eigentlich damals, der Herr Gräfe dachte, das wäre eine entzündliche Erkrankung und hat das eine rezidivierende Retinitis genannt, die zentral auftritt. So um 1939 hat man gedacht, es wäre ein Angiospasmus der Gefäße. Und das wurde von Gifford und Marquardt beschrieben. Und so um 1960, als die Fluoreszenzangiographie dann immer mehr etabliert wurde, hat man erst der Chorioretinopathia centralis ihren Namen gegeben. Das war der GES, weil man einfach gemerkt hat, es ist ein Prozess, der von der Aderhaut ausgeht und die Netzhaut mitbetrifft und im Zentrum vonstatten geht und eine seriöse Abbildung bildet. Inzidenz der CCS liegt bei 1 zu 10.000, das sind vorwiegend Männer betroffen, so 85%. Die liegen in ihren besten Jahren zumeist, wenn das Ganze auftritt. Man kann das Ganze in eine akute und eine chronische Form einteilen. Das kann zeitlich oder auch morphologisch eingeteilt werden. Zeitlich liegt hier die Grenze so bei 3, 4 oder 6 Monaten. Das ist je nach Klinik ein bisschen unterschiedlich. Und morphologisch anhand der retinalen Pigmentepithelveränderungen, also dieser unteren Schicht unter der Netzhaut. Seltene Komplikationen sind eine sekundäre choroidale Neovaskularisation und bei Patienten über 50 Jahren ist das Ganze manchmal schwierig abzugrenzen zur frühen Makuladegeneration.
Habe ich richtig verstanden? Männer sind betroffen mehr?
Definitiv. Na, du hast ein großes Risiko in deinem Lebenslauf.
Das fällt mir noch. Das fällt mir noch heute.
Schon passend. Mich wundert auch, dass noch keiner bei uns hier das Ganze direkt entwickelt hat.
Ja, der typische Patient, werden wir aber heute dann auch noch hören, ist eben auch wirklich der junge Mann im Anzug mit Laptop im Wartebereich. Wenn man dann durch die Klinik geht, weiß man direkt, ah ja, CCS. Nina, ist das denn eher eine einseitige oder eine beidseitige Erkrankung?
Also man geht ja bei der CCS schon von einer systemischen Erkrankung aus und meistens sieht man wirklich auch, und wenn es am anderen Auge nur minimale Veränderungen sind, kleine retinale Pigmentepithelveränderungen, auch an dem nicht akut betroffenen Auge kleine Veränderungen. Und man kann sagen, so insgesamt, so klinisch beidseits symptomatisch, dass die wirklich beide eine Symptomatik haben, ist doch eher selten, nur so in 13% der Fälle. In der Farbstoffuntersuchung sieht man so ungefähr in 44% der Fälle beidseits Veränderungen, aber in den hochauflösenden OCT-Aufnahmen der optischen Kohärenztomographie, da das immer genauer jetzt mittlerweile analysiert werden kann, sind so in 94% der Fälle, also fast immer eigentlich auch nur kleine retinale Pigmentepithelveränderungen an beiden Augen vorhanden. Und dass beidseits das Ganze symptomatisch ist und ein schwerer Verlauf ist mit großer Abhebung, das ist oft unter Glukokortikoid-Therapie.
Und was beschreiben die Patienten dann? Was haben die für Symptome?
Die haben meist so eine subakute Sehverschlechterung, sagen sie, sehen eventuell neu so einen grauen Schleier, eine zentrale graue Scheibe, eine Visusminderung, Metamorphopsien sind typisch, das kann ja eigentlich bei jedem Prozess in der Makula mit Flüssigkeit auftreten. Die können Zentralskotom gegebenenfalls wahrnehmen, eine Farbentsättigung und auch die Gegenstände kleiner wahrnehmen, eine Mikropsie.
Und diese Mikropsie, wie entsteht die oder warum haben die das?
Die haben ja durch ihre Abhebung eine erworbene Hyperopie am Auge. Also das Auge wird dadurch kürzer, der Brennpunkt verlagert und dadurch sehen die dann die Gegenstände auf dem Auge kleiner, wenn die Augen vergleichen.
Mhm. Und wie entsteht das überhaupt?
Genau, pathogenetisch, hundertprozentig ist das noch nicht geklärt, wie die CCS entsteht, aber man vermutet, dass das eine gestörte Integrität zwischen dem retinalen Pigmentepithel, der Bruchmembran und der Choriocapillaris ist. Und da wird halt diskutiert, dass durch eine vermehrte Hyperpermeabilität der Aderhaut ein hydrostatischer Druck entsteht und dadurch pochert die Aderhaut unter der Netzhaut oben gegen das retinale Pigmentepithel und gegen die Netzhaut. Dadurch fühlt sich das retinale Pigmentepithel in ihrer Funktion, das Wasser zurückzuhalten und zurückzupumpen in die Choriocapillaris, gestört. Wir haben eine gestörte Pumpfunktion und dadurch gelangt die Flüssigkeit dann nach oben. Und in vielen Studien konnte auch eine choroidale Verdickung bei der CCS festgestellt werden. Man kann nicht so ganz genau sagen, wo da der Grenzwert liegt, wie dick die Aderhaut normal ist, weil da Tagesschwankungen sogar vonstatten gehen können. Das Alter kann es variieren, bei einer unterschiedlichen Refraktion kann es variieren. So ein Normalwert ist eventuell 200 bis 300 Mikrometer, dass es ab da irgendwo verdickt sein kann. Und manche Studien besagen aber ab 500 Mikrometer Aderhautdicke steigt das Risiko deutlich, dass da irgendwie eine CCS entsteht oder eine parachoroidale Erkrankung. Es gibt jetzt so eine neue Mode, dass man versucht, die
gerade im Trend, genau.
So eine neue Mode, dass man versucht, die CCS nicht mehr als einzelne Erkrankung zu sehen, sondern als eine Stufe eines großen Krankheitsbildes, also dieser parachoroidalen Erkrankung. Und da würde man dann eigentlich sagen, dass alle zugrunde liegt, dass sie eine verdickte Aderhaut haben. Durch verschiedene Risikofaktoren, da kommen wir gleich nochmal zu, was das Ganze bedingen kann, so eine Aderhautverdickung. Und die erste Stufe wäre dann, dass eine Aderhautverdickung auftritt ohne retinale Pigmentepithelveränderung. Beim zweiten hätte man so eine parachoroidale Pigmentepitheliopathie, also dass nur RPE-Veränderungen ohne Flüssigkeit unter der Netzhaut vorhanden sind. Die dritte Stufe wäre die CCS. Mit neurosensorischer Abhebung, also einer Flüssigkeitsansammlung, wie wir schon mal beim Ablatio-Podcast eigentlich beschrieben hatten, zwischen dem retinalen Pigmentepithel und der Netzhaut, der neurosensorischen Netzhaut, und auch Pigmentepithelabhebungen gegebenenfalls. Und die vierte Stufe wäre dann schon eine choroidale Neovaskularisation vom Typ 1 oder auch eine polypoidale choroidale Vaskulopathie. Und andere Erkrankungen wie zum Beispiel die fokale choroidale Exkavation können eventuell auch durch eine Aderhautverdickung bedingt sein, die ja eher bei einer Myopie auftreten. Und durch diesen Druck von der Aderhaut von unten kann man dann auch sagen, sozusagen, dass nicht nur das retinale Pigmentepithel sich eventuell gestört fühlt, sondern auch die Bruchmembran. Und wenn dort dann Risse vonstatten kommen, dann kann es halt zu einer Entwicklung von so einer sekundären choroidalen Neovaskularisation bei auch diesen verschiedenen Stufen der parachoroidalen Erkrankungen führen.
Ja, wer sich da jetzt noch näher interessiert, es gibt aktuell einen super Artikel im Ophthalmologen in der Ausgabe August 21. Da gibt es auch nochmal eine sehr gute Übersicht, da kann man nochmal einiges nachlesen, wer Lust drauf hat. Jetzt haben wir einleitend ja schon ein bisschen was mitbekommen, was für Patienten das so sind, die da zu uns kommen. Nina, was gibt es denn für Risikofaktoren, wenn wir es nochmal zusammenfassen?
Ja, wir hatten ja schon unseren geschönen, gestressten Mohammed. Und diese Stressassoziation der CCS, dass man überhaupt entdeckt hat, dass Stress damit assoziiert ist, der Ursprung entstand im Zweiten Weltkrieg, weil die Soldaten natürlich verständlicherweise etwas gestresst waren, während sie da im Weltkrieg waren. Und daher hat man dann da vermehrt einfach diese Abhebungen gesehen und das dann detektiert. Andere Risikofaktoren, gesicherter Risikofaktor ist auf jeden Fall eine Cortisontherapie, die Einnahme in jeglicher Darreichungsform von Cortison. Da sagt man sogar, dass das Ganze so vierfach oder auch mehr erhöht ist. Autoimmunerkrankungen können das Ganze bedingen.
Und Cortison eben als Stresshormon, ne? Das ist ja wahrscheinlich dann damit assoziiert.
Genau, was dann mit mehreren Erkrankungen auch die erhöhte Cortisolspiegel mit vergesellschaftet werden kann. Dann Helicobacter pylori soll das Ganze auch mitbedingen. Psychopharmaka, eine Typ-A-Persönlichkeit, die Mohammed ja sehr schön verkörpert hat schon am Anfang wieder. Schlafstörungen.
Ich fühle mich jetzt auch warm.
Hast du Cortison? Schlafstörungen?
Im Dienst immer. Ich schlafe nie im Dienst.
Ja. Arterielle Hypertonie macht das Ganze eventuell auch noch ein bisschen wahrscheinlicher, dass eine CCS auftritt. Auf jeden Fall das männliche Geschlecht, wie wir schon gesagt hatten, ohne genetische Assoziation auf dem ARMS-2-Gen und CFH-Gen sagt man der CCS auch noch zu und man sagt, dass die Veränderungen auf diesen Genen aber eher protektiv für eine AMD sind, die eine CCS fördern oder so. Das ist nicht das gleiche Krankheitsbild. Und eine Schwangerschaft im dritten Trimenon auf jeden Fall noch und okuläre Risikofaktoren, wenn noch die Hyperopie, also eine Weitsichtigkeit, einfach ein kurzes Auge und auch Aderhautfalten, die natürlich da irgendwie mitbedingt sind dadurch.
Insgesamt kann man sich das ja sehr gut vorstellen, wenn man sich einfach diesen gestressten Manager vorstellt mit seiner Typ-A-Persönlichkeit, der nicht schläft, der seinen Magenulkus entwickelt, einfach nur kurz, schnell, gestresst mittags was isst, nicht gut schläft, der Blutdruck ist dann eben hoch. Genau, das ist halt die typische Person.
Es fällt mir nur.
Alles gleichzeitig machen will. Ja.
Genau, es fällt nur, schwanger zu sein.
Den Risikofaktor hast du nicht.
Das zum Glück.
So, wenn Mohammed jetzt in unsere Sprechstunde kommt, was machen wir denn dann mit ihm?
Oh, oh. Genau, zur Diagnostik der CCS. Als allererstes testen wir mal kurz seine Sehkraft, den Visus. Anschließend würden wir den Patienten natürlich Mohammed weit tropfen und optimalerweise eigentlich erstmal auch fundoskopieren. Das läuft bei uns mit der Reihenfolge manchmal auch ein bisschen unterschiedlich, dass das OCT schon vorliegt, bevor man den Patienten.
Kann ich Autofahren weit tropfen?
Es verschafft ihm nämlich direkt eine kurze Pause, weil er weder Autofahren kann, noch kann er lesen.
Er muss seinen Stress automatisch reduzieren.
Aber ich kann einen Podcast hören.
Ja, das auf jeden Fall. In der Fundoskopie würden wir erwarten, dass wir so eine neurosensorische Abhebung, also so eine etwas randunscharfe Veränderung sehen oder auch so stärker abgegrenzte Abhebungen, die für Pigmentepithelabhebungen sprechen könnten, also die dann sozusagen vom Pigmentepithel eine Abhebung sind, sozusagen, dass das Ganze sich von unten so ein bisschen nach oben wölbt, das ist auch typisch für die CCS. Und auch RPE-Defekte, eventuell so kleine Pigmentveränderungen, wenn das Ganze vielleicht schon ein bisschen länger besteht. Eine Autofluoreszenz kann man ergänzend generell bei der CCS auch machen, weil man da einfach schön sieht, ob das eher ein chronischer oder eher ein aktiver Verlauf ist. Und da kann man dann sehen, eine gesteigerte RPE-Aktivität, dann leuchtet das Ganze in dem Bereich der neurosensorischen Blase, also dort, wo die Flüssigkeit ist, weil die einfach die Netzhaut von ihren Photorezeptoren unten von der Unterlage vom retinalen Pigmentepithel getrennt ist und dadurch das RPE aktiv ist. Und auch eine Lipofuszin-Akkumulation, die sich dort dann anlagert. Und wenn das Ganze schon länger bestanden hat und die Flüssigkeit der Schwerkraft entlang am Auge langgelaufen ist, sieht man solche Gravitationsphänomene, die dann nach unten geflossen sind. Und auch Pigmentepithel-Defekte kann man auch sehen, die sind dann schwärzlich dargestellt in der Autofluoreszenz. Das OCT ist eigentlich unser Diagnostikum der Wahl für die CCS, für die Diagnosestellung und auch für die Verlaufsbeurteilung. Ganz früher hat man das nach Guess veraltet eingeteilt in eine Typ 1, 2 und 3, wo man dann isoliert Flüssigkeit, isoliert Pigmentepithelabhebung und beides zusammen eingeteilt hat. Aber das ist veraltet, weil man eigentlich anhand der hochauflösenden OCT-Aufnahmen mittlerweile fast immer eine kleine, okkulte Pigmentepithelabhebung irgendwo sichtbar hat. Und oft liegt das Ganze dann auch direkt in dem Quellpunktbereich. Da kommen wir gleich nochmal in der Fluoreszenzangiografie zu. Und so ein typischer Befund im OCT ist dann, wie gesagt, diese neurosensorische Abhebung. Die Netzhaut ist abgehoben vom retinalen Pigmentepithel, also wie so eine ganz kleine zentrale Ablatio eigentlich. Und meistens auch mindestens eine kleine Pigmentepithelabhebung, dass das Pigmentepithel sich nach oben wölbt.
Und dazu kann man vielleicht noch sagen, wenn man sich nicht ganz sicher ist, weil der Patient doch schon etwas älter ist und dann vielleicht doch mal nicht die ganz typische Anamnese vorliegt, dass die Abwesenheit von Drusen auch noch ein Merkmal ist, um es eben von der AMD differenzieren zu können.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt manchmal so ganz feingranuläre Ablagerungen, die darf man nicht mit Drusen verwechseln, so ganz kleine gelbliche Ablagerungen, die man auch wie so ganz feine Sprenkler sehen kann. Die sind aber nicht so groß eigentlich wie Drusen und eher scharf und ganz zart und klein. Das sind dann so Ablagerung an der Innenseite der neurosensorischen Blase. Das sind dann nicht abgebaute Photorezeptor-Außensegmente, so Präzipitate. Aber das kann so ein bisschen wie Drusen imponieren, aber nicht richtig wie Drusen. Also und auch Drusen sind ja genau unter dem retinalen Pigmentepithel, also wo ganz anders. Das könnte man im OCT natürlich auch feststellen und sehen. Im OCT kann man manchmal auch große unregelmäßige Pigmentepithelabhebungen sehen und dann sollte man immer eine choroidale Neovaskularisation im Hinterkopf haben, weil die dann eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, sowas zu haben. Und wenn das Ganze chronifiziert, die CCS, also wirklich super lange besteht, wir hatten mal so einen super gestressten Hausmeister, der einfach nie zum Augenarzt gegangen ist, dann kann das Ganze auch einen Etagenwechsel zeigen, also dass von der neurosensorischen Flüssigkeit das Ganze sich nach oben verlagert und wie bei einem Diabetiker oder so aussieht, dass da intraretinal richtig Zysten vorhanden sind. Aber das ist eher der seltene Befund, dass man sowas dann wirklich sieht.
Und um das Ganze nochmal besser darstellen zu können und dem genau auf den Grund zu gehen, führen wir dann ja häufig eine Fluoreszenzangiografie durch. Warum machen wir das und was sehen wir da?
Genau, wir wollen eigentlich das Ganze klassifizieren, tun was, oder diagnostizieren ja meistens mit dem OCT schon allein, aber klassifizieren und manchmal auch, wenn man Differentialdiagnose im Kopf hat, dazu dient die Fluoreszenzangiografie und für die Therapieplanung natürlich. Und da können wir eine Fokale von einer diffusen Leckage unterscheiden. Also fokal sieht man meistens so einen Tintenfleck eigentlich im Großteil der Fälle, dass man so einen kleinen Punkt sieht in der Frühphase der Fluoreszenzangiografie, der dann immer größer wird in der Spätphase der Fluoreszenzangiografie. Und das nennen wir dann Hotspot, wo das auftritt. Eine weitere fokale Form ist das sogenannte Rauchfahnenphänomen. Sieht man aber sehr, sehr selten, dass man wie so ein Smokestack, so ein Schornstein, der richtig vertikal in den Glaskörperraum reinfließt und da richtig schön austritt. Aber das sieht man nicht so häufig. Und in der diffusen Form, das ist dann oft auch so, dass es eher ein chronischer Verlauf ist, der CCS, da sieht man dann keinen eindeutigen Hotspots, entweder mehrere Hotspots oder so eine diffuse Leckage, wo sich das Ganze einfach nur so, ja, allmählich anfärbt. Und ja, multilokulär kann man es auch noch definieren. Das ist dann, wenn einfach mehrere Stellen auftreten, wo das Ganze auftritt. Die indizierende Grünfärbung ist noch so eine ergänzende Untersuchung, die man eigentlich nicht unbedingt braucht bei der CCS. Es gibt mal Patienten, die vertragen keine Fluoreszenzangiografie. Da haben wir auch die indizierende Grünfärbung, dann mal die ICG-Färbung als Messung genommen. Und man kann aber eventuell auch, wenn man möchte, da Hyperfluoreszenzen im Bereich der Aderhautverdickung auch im Leckageareal, also kompatibel zu der Fluoreszenzangiografie, sehen.
Und was sagst du zum Angio-OCT, also OCTA?
Das verstehen wir ja noch nicht ganz, sagen wir mal so.
Genau. Das sind neue Dimensionen. Bei vielen Dingen. Also ich meine, häufig haben wir ja wirklich Zentralvenenverschlüsse, wo man super die Ischämie sieht, ja, beispielsweise, sich sehr schön darstellen lässt. Aber was sagst du dazu, CCS und OCTA?
Also wo es sinnvoll ist, finde ich, bei so wirklich unregelmäßigen Pigmentepithelabhebungen, um eine CNV zu detektieren. Das kann das Angio-OCT eigentlich sehr, sehr gut. Und in so flachen, großen Pigmentepithelabhebungen sagt man sogar, dass so in so 35% der Fälle dann doch eine CNV nachweisbar ist. Deswegen muss man da mal ein bisschen aufmerksam werden und wenn vielleicht die anderen Therapien, die man schon CCS-typisch initiiert hat, nicht angesprochen haben. Ansonsten gibt es auch im Bereich der RPE-Abhebung, kann man so kleine Abschattungen sehen im Angio-OCT, aber das sagt uns eigentlich nichts weiter groß aus. Es ist schon, da müssen wir einfach noch mehr Erfahrung sammeln und das besser verstehen nach und nach.
Ich würde sagen, da muss man nochmal einen Ethikantrag schreiben und eine Studie machen.
Auf jeden Fall.
Okay, soviel zur Diagnostik. Und dann wollen wir natürlich wissen, was machen wir jetzt therapeutisch? Worauf muss sich Mohammed einstellen? Was passiert jetzt?
Mohammed, du kannst dich erstmal ein bisschen entspannen. Eigentlich hat die CCS ja eine hohe Spontanremissionsrate. Also so von ungefähr 68% in 4 Monaten, in den ersten 4 Monaten nach Auftreten und 84% in den ersten 6 Monaten. Aber wir haben ganz häufig Rezidive, so in 50% der Fälle. Und wie gesagt, die Grenze hatte ich schon gesagt, dass man die ein bisschen unterschiedlich setzen kann. Wir setzen sie, wie gesagt, bei 3 Monaten oder auch morphologisch, wie gesagt. Aber ab 3 Monaten sagen wir hier eigentlich, das konnte man auch feststellen, dass es dann nach und nach zum Absterben der Photorezeptoren kommt. Und dadurch sollte man dann spätestens eigentlich eine Fluoreszenzangiografie durchführen, schauen, woran wir sind, wie wir behandeln können und dann auch mit der Therapie beginnen. Und was man nicht mehr heutzutage eigentlich anwendet, sind eigentlich fast jegliche Medikamente. Wir haben bis Anfang letzten Jahres auch noch Aldosteronrezeptorantagonisten, das Eplineron, in der Therapie gehabt bei der CCS. Aber dann ist eine große Studie im Lancet Anfang 2020 erschienen und die hat halt eigentlich gezeigt, dass das Eplineron nicht besser ist als ein Placebo. Davor haben wir das auch noch anhand von kleinen Studien basierend darauf den Patienten empfohlen einzunehmen, aber das machen wir aktuell nicht mehr. Carboanhydrase-Hämmer, da gibt es auch nur eine Studie. Das kann sogar sein, weil die ja generell entwässernd wirken, dass das kurzfristig wirkt, aber man kann das ja nicht als Dauertherapie Ewigkeiten einsetzen, weil das einfach zu einem Nierenschaden nach und nach führt. Und jahrelang kann man das dann einfach nicht als Therapieoption sehen. Antikoagulation ist auch nicht sinnvoll, das hat man auch schon mal geschaut und es kann sogar auch eher kontraproduktiv sein. Also zum Beispiel hat auch eine Studie mal gezeigt, dass zur PDT komme ich gleich noch, dass die Patienten, die Antikoagulantien einnehmen, bei einer PDT das lieber pausieren sollten, weil wir wollen ja eigentlich gerade keine Durchblutung der Aderhaut fördern, sondern dann ja eine Thrombose induzieren, kommen wir gleich nochmal zu. Stressreduktion ist auch fraglich, ich empfehle das denen immer, aber so richtig eine Studie mit Yoga oder ähnlichem gibt es da auch nicht, die gezeigt hat, danach ist die CCS auf jeden Fall verschwunden.
Okay, dann haben wir jetzt einiges gehört. Das heißt, Mohammed sitzt
was
bei dir
nicht
und sagt, okay, Tropfen kann ich nicht nehmen, Medikamente kann ich nicht nehmen. Gut, vom Laser habe ich Angst, aber gibt es sonst irgendeine Alternative?
Eigentlich nicht, nee. Also es gibt zwei verschiedene Laserformen eigentlich, die wir hier anwenden. Oder man könnte sagen drei eigentlich, aber die dritte machen wir eigentlich nicht mehr, weil wir mit der Mikropulslaserung so gute Erfahrungen haben. Also die Mikropulslaserung und die photodynamische Therapie. Bei uns ist eigentlich immer die erste Stufe, dass wir sagen, weil es weniger invasiv ist und weil man es direkt auch durchführen kann, weil es von der Krankenkasse gezahlt wird, dass wir eine Mikropulslaserung dem Patienten anbieten, soweit irgendwie eine Art von Hotspot oder eine Leckage vorhanden ist. Sogar bei diffusen Formen machen wir das. Bei den Hotspots wirkt das Ganze schon besser, muss man sagen. Aber bei der diffusen Leckage, da es mit einer PDT, mit dem Antrag Monate ins Land gehen, bis man die durchführen kann durch die Krankenkassen, weil es ja eine Off-Label-Therapie ist und weil die erst ihr Okay geben müssen, führen wir das eigentlich mal als erstes durch. Bei der Mikropulslaserung handelt es sich um ein unterschwelliges Laserverfahren. Also wir wollen hinterher keine Narbe sehen, also nicht wie bei einer Koagulation, die wir jetzt bei Diabetikern wollen, so richtig Narben induzieren, sondern wir wollen eigentlich nur die Zellen erwärmen, ist das Ziel. 214 konnte die Lübecker Gruppe zeigen, dass es durch die Mikropulslaserung zu so einem subletalen Temperaturanstieg kommt im retinalen Pigmentepithel und das dann dadurch seine Funktionalität ändert. In dem Sinne, dass die retinalen Pigmentepithelzellen anfangen zu migrieren, also sich fortzubewegen und zu proliferieren, also mehr Zellen bilden. Und dadurch soll der Defekt wieder besser abgedichtet werden und die Flüssigkeit besser zurückgepumpt werden durch neue und migrierte, die sich verlagern, RPE-Zellen, die Flüssigkeit dann wieder zurückpumpen, diese neurosensorische Abhebung. Und da konnten sehr viele kleine Studien einen positiven Effekt zeigen und das ist auch aktuell in der Leitlinie der DOG, BVA und der Retinologischen Gesellschaft empfohlen als Therapie. Es gibt natürlich auch die klassische Argon-Laser-Koagulation, wenn jetzt ein Hotspot ganz weit außerhalb der Makula ist, also am Gefäßbogen. Und man denkt, das ist so ein starker Leckagepunkt, könnte man natürlich auch das Ganze im Sinne veröden und versuchen, richtig stark drauf zu lasern. Wobei wir das hier eigentlich, da wir mit der Mikropulslaserung so gute Erfahrungen haben, eigentlich gar nicht mehr anwenden. Wir würden dann eher die Intensität der Mikropulslaserung nach und nach immer steigern. Das kann man ja auch mehrfach durchführen. Kontrollen empfiehlt man immer so nach 6 bis 8 Wochen. Und dann kann man auch wieder behandeln, weil es ja ein ganz zartes Laserverfahren ist. Zur photodynamischen Therapie, zu der PDT, eigentlich muss man sagen, ist das die Therapie der Wahl bei der CCS. Seitdem im PLACE-Trial 2018 gezeigt wurde, dass das auch der Mikropulslaserung gegenüber überlegen ist. Also wir haben da eine deutliche bessere Visus-Ergebnisse gesehen und auch weniger Rezidive der CCS. Man macht natürlich keine ganz normale photodynamische Therapie, wie man das ursprünglich bei der AMD begonnen hat zu machen, weil man dann zu starke Atrophie bewirken würde in der Netzhaut, sondern man führt entweder eine Half-Dose-PDT oder eine Half-Fluence-PDT, also entweder die Hälfte der Dosis oder die Hälfte der Bestrahlungsintensität. Das Ganze ist auch als äquivalent zu sehen, also das kann man so oder so nach Belieben machen. Ich mache hier eigentlich immer die Half-Fluence-PDT und gebe die volle Dosis intravenös und nehme dann die halben Bestrahlungsparameter, aber das ist geschmacklos. Max-Sache. Das Ganze ist off-label, also es muss erst bei der Krankenkasse beantragt werden und kostet ungefähr 2200 Euro. Da haben wir ja so eine Quote, würde ich sagen, von 50 bis 60% vielleicht Zusage, wenn man mehrfach dann mit denen schreibt, vielleicht auch 70% und eher 30 bis 40% so absagen, dass sie das dann doch letztendlich auch gar nicht übernehmen. Wenn es jetzt das einzige Auge ist, dann wird das mal schneller übernommen, aber ansonsten ist das leider nicht so einfach, dass sie das übernehmen, weil das Medikament an sich kostet allein schon 1600 Euro und dann halt noch die ärztlichen Behandlungskosten dazu. Aktuell muss man aber auch nochmal sagen, wir haben leider generell weltweit eine Produktionsschwierigkeit, also das Visodyne, das Vertopofin, dieser Farbstoff wird gerade aktuell nicht hergestellt und es wird hoffentlich ab nächstem Jahr wieder lieferbar sein. Deswegen können wir aktuell bei uns hier gar keine PDTs durchführen und das ist, glaube ich, auch deutschlandweit und weltweit ein Problem gerade. Aber da werden die sich hoffentlich bald wieder organisieren, dass das durch Pharmaunternehmen, die das jetzt aufgekauft haben und gewechselt haben, dass das wieder besser organisiert wird.
Und wie läuft das denn ab? Wie führst du die PDT durch?
Genau, ich sitze im dunklen Raum, muss selbst schauen, dass ich überhaupt was erkenne
mit dem Patienten. Doch immer im dunklen Raum.
Noch dunkler als sonst. noch dunkler als sonst mit dem Patienten. Und dann wird erstmal das Ganze gemischt, also Körper nach Körpergröße und Gewicht berechne ich genau, was wie viel Visodyne ich als Dosis dem Patienten geben möchte, mische das Ganze. Das Ganze wird intravenös injiziert. Dann warten wir bestimmte Zeiten, das ist genau nach Protokoll, je nach Erkrankung, also bei CCS, Aderhauthämangiom und bei Polypoidal, da gibt es ja unterschiedliche Protokolle, an die man sich hält. Und dann wird das Ganze bestrahlt für eine bestimmte Zeit, auch mit dem sogenannten Diodenlaser. Und ganz wichtig ist, dass man den Patienten darüber aufklärt, dass er dann für 48 Stunden nicht in die Sonne darf, also kein UV-Licht. Auch nicht jetzt irgendwie eincremen und dann in die Sonne legen. Sonnencreme hilft da nicht. Das kann sonst zu Sonnenbränden führen oder auch zu Rückenschmerzen werden beschrieben oder auch kleinen Thrombosen, wenn es wirklich ganz extrem ist. Deswegen ganz wichtig, dass er das macht. Er kriegt auch so eine große Schutzbrille, so eine auffällige und ein Notfallbändchen von uns, wo das draufsteht, dass er eine PDT hatte.
Dann zum Schluss vielleicht noch ganz kurz zu den Differentialdiagnosen. Wir haben ja schon die AMD, also die altersbedingte Makuladegeneration, angesprochen. Und was gibt es sonst noch an Differentialdiagnosen? Woran sollte ich noch denken?
Genau, wir hatten auch diese pachychoroidalen Erkrankungen angesprochen, also nur mit Pigmentepitheliopathie oder auch, dass eine CNV noch darunter sitzt. Generell noch die Dome-Shaped-Makulopathie, das ist bei sehr hoher Myopie und kann auch wie eine CCS sonst imponieren. Das kann man, wenn man einen vertikalen OCT-Schnitt macht, ausschließen. Infektiöse Netzhauterkrankungen im Rahmen einer Uveitis, die auch mal so eine neurosensorische Abhebung machen können. Ein Aderhauthämangiom oder auch ein Melanom, Vaskulitiden, das sind so die Sachen, an die man so ein bisschen noch im Hinterkopf denkt, natürlich auch. Auch wenn man den Patienten untersucht. Ich glaube, das war es jetzt auch schon, unser Ritt durch die CCS.
Einmal im Schnellverfahren, ohne Stress.
Ohne Stress, genau. Also bloß nicht stressen lassen.
Ja, dann sind wir durch für heute.
Kriege ich bei dir einen Termin?
Erstmal machen wir jetzt alle Yoga, oder?
Ja, ich denke auch. Wir machen jetzt eine kleine Yoga-Runde auf dem Klinikdach, oder?
Wieder mit Aperol.
Mit Aperol.
Ich muss alle Hörer sagen, dass ich habe noch kein CCS, aber wenn ich dieser Podcast vielleicht mehrmals wiederholen und ein bisschen dann.
Stressen wir dich, Mohammed?
Nein, nein, Gottes Willen. Dadurch bekomme ich ein bisschen Ruhe. Ich bin jetzt beruhigt. Ich kann jetzt schlafen.
Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns.
Bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß.
Uns hat es auch Spaß gemacht.
Bleibt bitte gesund.